Hallihallo, ihr Lieben allerseits. Es ist natürlich wieder Zeit für unser Abendgebet. Und manchmal findet in diesem Podcast tatsächlich etwas Gebetsartiges statt, wenngleich wir natürlich auch über viele andere Dinge reden. Aber über eins sprechen wir immer: Das ist unser Schöpfer. Das ist die Liebe zu unserem Schöpfer, unsere Lichtsehnsucht, die jetzt in dieser düstersten Zeit, die die Erde je gesehen hat, außerordentlich wichtig ist, also das Wichtigste überhaupt. Wir wollen in der Bibel lesen, wir lesen wieder in Briefen meines Lieblingsapostels, Paulus. Der hatte ja früher Saulus geheißen, hatte dann, als er wirklich ein Mörder gewesen war, ein Christenmörder. Er hatte sie verfolgt und umgebracht. Und als er auf einer Reise nach Damaskus war, wo er wieder Übles vorhatte, ja, was ist da passiert? Da hatte er eine sehr ungewöhnliche Begegnung. Nämlich ihm wurde offenbart mit aller Kraft, mit aller Macht, wer Gott ist. Und das hat ihn auf die Knie gezwungen und für den Rest seines Lebens, ich nehme mal an, für den Rest seiner gesamten Zeit, also sehr eindrücklich verändert. Und er hat dann viele Briefe geschrieben, die ja heute alle in der Bibel zu finden sind, an die Epheser, an die Korinther, an die Thessaloniker, an die Römer, an Timotheus, seinen Sohn. Und in allen Briefen finden wir sehr hilfreiche Hinweise darauf, was der Mensch zu tun hat, wenn die Zeit der Zeiten gekommen ist, in denen, oh Wunder, wir jetzt gerade stecken. Also als er es vor 2000 Jahren gekündet hatte, Christus gefolgt ist, oder als die Propheten des Alten Testamentes, zum Teil 3500 Jahre ist das her, also beispielsweise Moses, gibt es ja auch im Alten Testament, das große Buch Moses, worauf sich die großen Weltreligionen gründen. Und all die Propheten von da, von dieser Zeit, haben gekündet über die Zeit, in der wir jetzt leben. Ich denke, das ist immer wieder die größte Hürde, die viele Menschen gedanklich und emotional nehmen müssten, um zu erkennen, worum es jetzt geht. Es geht jetzt nicht darum, den nächsten Jahresurlaub zu sichern oder hinzubekommen, dass man noch ein größeres Auto sich jetzt kauft, sondern wie ich mich innerlich zu wandeln habe, damit ich gottgefällig, wohlgefällig bin. Und das ist natürlich viel Arbeit, wir sprechen ständig davon, aber es lohnt sich doch. Hildegard von Bingen hat riesengroße Folianten vollgeschrieben oder vollschreiben lassen in lateinischer Sprache, wie der Mensch sich zu ändern hat. Christus selbst, der Gottessohn, hat darüber gesprochen. Und die von uns immer wieder empfohlenen drei grünen Bücher im Lichte der Wahrheit, die Gralsbotschaft von Abdruschin, ja, hier steht es auf jeder Seite, was wir zu tun haben, um uns zu verändern. Und vielleicht noch der Hinweis für alle Christen und Bibelinteressierten und Bibelkundigen: Die drei grünen Bücher bauen auf dem Wissen von Christus auf. Sie versuchen weder etwas zu widerlegen noch etwas zu kritisieren, sondern das Gegenteil ist der Fall. Es wird als Grundlage benutzt, die Wahrheit, die Christus brachte, und dann wird sie erklärt mit den jetzt neuen Informationen über die Schöpfungsgesetze, die Christus damals auch schon beschrieben hatte, aber in Gleichnissen, weil die Menschen noch gar nicht in der Lage waren, die Dinge zu realisieren, wie er sie wirklich gemeint hat. Naja, und heute sind es ja auch jetzt nicht so viele, die daran interessiert sind, das überhaupt zu verstehen und die es denn dann vielleicht verstehen. Aber lasst uns mal heute reinlesen in die Briefe an die Epheser. Es wird vermutet, dass Paulus diesen Epheserbrief so um 60 nach Christus geschrieben hat, als er in Gefangenschaft war in Rom. Also da hat er viel geschrieben, aus dem Knast raus. Und gerichtet hat er das immer an die Gläubigen in Rom, in Ephesus, in allen möglichen, in Korinth und so, um sie zu ermutigen, zu stabilisieren in ihrem Glauben. Ja, etwas Ähnliches versuchen wir ja hier auch. Und er richtet also diesen Brief an die Menschen in Ephesus, einer damals bedeutenden Welt- und Hafenstadt an der Küste Kleinasiens. Und nun, er hat verschiedene Themenbereiche. Im ersten Teil geht es um grundlegende Lehren über die Ratschlüsse Gottes mit der Gemeinde. Dann geht es darum, den Gläubigen Gottes Reichtum zu zeigen an Gnade, den Segen, den Gott uns Menschen, seinen Kindern zugutekommen lässt. Und dann geht es natürlich auch darum, im weiteren Verlauf, wie sollen wir leben? Was dürfen wir tun und was sollten wir auf gar keinen Fall tun? Mit wem sollten wir uns befassen und mit was? Und mit wem und was überhaupt nicht? Und schließlich geht es um eine Ermahnung, dass der geistige Kampf geführt werden muss von jedem, der in dieser Lichtkraft steht, und jeder dabei auch die Waffenrüstung Gottes anlegen möge. Wozu? Ja, also dieses Schwert der Wahrheit gehört. Es ist nie ein Kampf körperlicher Gewalt, sondern es geht um geistige Durchsetzungskraft, die Kühnheit. Und dazu gehört natürlich auch das Gebet. Wie oft wir darüber schon gesprochen haben, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir in Angst fallen wollen, wegzutreten aus dem gerade um uns stattfindenden Geschehen, einen Schritt zur Seite zu treten, uns mit oben zu verbinden. Das funktioniert am besten draußen in der Natur, aber es funktioniert auch drinnen. Und uns dann in voller Ganzheit zu verbinden mit den geistigen Helfern, mit den wesenhaften Helfern, mit dem Wissen auch, dass wir nicht alleine sind, sondern so viele Unterstützungen bekommen können, wenn wir darum bitten, wie Christus, der Gottessohn, es ja schon gesagt hat. Bittet, so wird euch gegeben. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Aber ihr müsst es tun. Da kommt keiner und sagt, so jetzt klopft mal schön, sondern da kommt niemand. Wir müssen es sein, die in Gang kommen, die plötzlich erkennen, um was es jetzt geht in dieser Zeit, um durchzukommen, um stabil zu bleiben und möglichst auch anderen noch zu helfen. Das ist das Schönste, das ist das schönste Geschenk und der größte Segen. Und es ist ein Reichtum, der zurückkommt zu uns, wie man es sich doch gar nicht vorstellen kann. Wir gehen da mal rein. Ich habe zwischendurch natürlich gekürzt, weil wir nicht in Gänze alles lesen können. Aber wir fangen ruhig mal mit dem ersten Kapitel an. Da heißt es, das neue Leben als Geschenk der Gnade. Und das neue Leben ist das, was wir hier auch schon oft besprochen haben. Man kann es mit den Worten Goethes erklären, stirb und werde. Lass das Alte in dir, das Falsche, absterben. Sorg selber dafür, dass es abstirbt und werde neu in diesem Glanz der Gnade und des Lichtes, im Glauben, im Gottvertrauen. Also wir wechseln das Hemd, das Gewand und ziehen ein, wir ziehen dieses alte, schmutzige, zerschlissene, löchrige Etwas endlich aus, was uns behindert hat. Und schlüpfen in dieses seidige, weiche, wunderschöne, weiße, strahlende, funkelnde, glitzernde Gewand, voller Licht und voller Segen. Ich habe es versucht, in ein Bild zu bringen, denn das ist es. Wenn wir uns wandeln, wenn wir neu werden, dann wird unser Leben schöner, reicher. Und wir formen durch diese Schönheit und die Reinheit unserer Gedanken und Taten ein völlig neues Umfeld. Da werden andere, die wir schon länger kennen, eventuell dann nicht mehr dabei sein, weil nach dem Gesetz der Anziehung der Gleichart das nicht mehr funktioniert. Aber eben nach diesem Gesetz finden wir neue Menschen und plötzlich befinden wir uns in ganz anderen Umfeldern, in denen wir erstaunt, verwundert, dankbar stehen und uns fragen, wie wir das vorher in diesem Lottergewand eigentlich ausgehalten haben. Ja, jetzt aber nun wirklich, was sagt denn Paulus? Also, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Also wir reden da auch natürlich jetzt von Luzifer. Unter ihnen, unter den Kindern des Ungehorsams, haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Gehen wir mal ganz kurz rein. Es klingt jetzt hier fast so, als ob das so über jeden kommt und Christus ist gekommen und jetzt sind alle gerettet. Das glauben übrigens auch manche, aber das ist natürlich nicht so, denn Paulus hat ja viel gesprochen über die Rechtfertigung vor Gott. Wodurch rechtfertigen wir uns, Kinder Gottes zu sein? Jetzt werden manche sagen, wir sind alle Kinder Gottes. In dem Sinne stimmt das auch, als er uns alle geschaffen und erschaffen hat, klar. Aber um als Kind Gottes wieder einzugehen, einstmals, in das, was man die blaue Insel oder das Paradies nennt, um das zu erreichen, da müssen wir selber tätig werden. Da genügt es nicht, dass wir begeistert sind, dass der Gottessohn kam, sondern wir müssen ihm folgen, seinen Worten, denen Taten folgen lassen. Das heißt, das, was er uns gebracht hat, müssen wir in unser Leben nehmen und umsetzen und unser Leben danach ausrichten. Und da ist besonders Paulus immer sehr streng gewesen. Auch die anderen Evangelisten, die Apostel von Christus, also ich meine, Paulus war ja nie ein Apostel an der Seite Jesu, sondern das waren eben Lukas und Matthäus und Markus, Johannes und so weiter und Judas, gehörte ja auch mal dazu. Paulus war das nicht, sondern er hatte ja zu der Zeit Jesus eher verfolgt. Aber weil er selber so gefehlt hat, das muss wohl der Motor für ihn gewesen sein, das Falsche schmerzhaft erkannt zu haben, um zu warnen und zu warnen und eben darauf aufmerksam zu machen, ja, Christus ist gekommen, um uns Menschen in die Wahrheit zu führen, aber nicht um Geschenke zu verteilen und schon gar nicht, wie die Kirche es auslegt, dass man glauben könnte, er musste sterben, damit uns Menschen, uns Kuchenkrümeln hier unten auf der Erde, die Sünden vergeben werden. Das ist diese berühmte Sühneopferlehre. Da zucken viele Christen zusammen, aber ihr, die ihr zuhört, ich möchte euch immer wieder bitten, euch mit diesem Thema zu beschäftigen. Denn es sind, wie würde ich sagen, Deutungsfehler, Übersetzungsfehler. Es heißt ja, Christus ist ja für unsere Sünden gestorben. Nein, ihr Lieben, er ist wegen unserer Sünden gestorben und er ist deswegen gekommen auf die Erde, um uns in die Wahrheit zu führen, rauszuführen aus sündigem Leben. Das war seine eigentliche Mission. Aber die Menschen haben ihn kaltblütig ermordet. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Würde Gott, der allumfassend perfekt ist, wo es kein Stäubchen von irgendwelchen Fragen geben könnte, würde er eine solche Entscheidung treffen? Natürlich niemals. An dieser Stelle müsst ihr, die ihr euch Christen nennt, weiterarbeiten, weitersuchen, bis euch diese Unlogik klar ist. Übrigens in den grünen Büchern, ich habe es gesagt, die auf Jesus aufbauen, wird es erklärt. Und wir können es plötzlich sehr gut verstehen, dass hier ja, kirchliche Dogmen aufgestellt wurden, die wir, wenn wir uns auch die Karma-Gesetze ansehen, die wir uns schleunigst zu Gemüte führen sollten, genauer anschauen sollten. Also, man kann natürlich, wenn man jetzt diese Kirchenlehren sich anschaut und sagt, ja, ist doch prima, das ist doch eine Entspannung für uns Menschen. Wir sind ja Sünder und wir bleiben Sünder. Das ist das zweite Dogma. Stimmt nicht. Jeder kann sich von allem befreien. Übrigens in einer einzigen Inkarnierung. Wenn wir heute den Wunsch und Willen und die Entscheidung treffen, ich gehe jetzt raus aus den Fehlern, dann können wir, wenn wir dranbleiben, das ist natürlich immer die Voraussetzung, und nicht nach ein paar Tagen wieder aufgeben, dann können wir rein werden, dann können wir, wie Christus uns aufgefordert hat, die Gewänder reinwaschen. Und dann ist der Weg frei nach oben. Hey, wir haben jetzt die Gelegenheit, durch dieses Wissen, auch in den grünen Büchern, in Verbindung hier mit der Bibel, was wir gleich weiterlesen, haben wir die beste Grundlage, eine super Motivation. Und ich bin euer Motivator, wie ihr wisst, seit über 4 Jahren. Da sagt also Paulus oder schreibt an die Epheser weiter. Also denkt daran, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, der Verheißung fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung. Ihr wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus, also 60 Jahre nach Christus hat er das geschrieben, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. So, hier sagen jetzt viele Christen, ja, wieso, hier steht's doch. Nein, hier steht's natürlich nicht. Man muss es logischer angehen. Jesus hätte ja, der ist bedroht worden vom System. Von den Tempelvorsitzenden, von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten, von den Politikern, von den Statthaltern ist er ständig bedroht worden. Und er ist unter Druck gesetzt worden. Seine Leute, seine Apostel sind unter Druck gesetzt worden. Maria Magdalena unter anderem wurde von Paulus verfolgt, als der noch die Christen gejagt hat. Und Christus hätte die Möglichkeit gehabt, irgendwann zurückzuziehen. Irgendwann zu sagen, okay, jetzt wird es zu gefährlich, ich ziehe mich zurück. Aber was wäre dann aus der Wahrheit geworden, die er verkündet hatte? Die hätte sich mit zurückgezogen. Und das war natürlich sowohl Christus als im ganzen Himmel klar, dass er niemals zurückgezogen hätte, sondern seine Mission bis zu Ende gebracht hat. Und die endete mit einem schweren Blutvergießen. Das ist gemeint, wenn es heißt, durch das Blut Christi. Da steht nicht, dass eure Sünden vergeben werden durch das Blut Christi, sondern es heißt, jetzt, ihr wart früher fern, aber jetzt, wo Christus da ist, seid ihr näher an Gott gekommen. Und er hat bis zum Schluss durchgehalten, die Wahrheit auf diese Erde zu bringen. Und weiter heißt es, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat. Und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Also mit anderen Worten, wer Christus Worten folgt, auch seinen Erklärungen über die Naturgesetze, der kann den Weg zum Vater finden. Das war auch das, was der Gottessohn selbst immer gesagt hat. Durch mich nur könnt ihr kommen, also durch diesen Weg zu meinem Vater. Und so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sagt Paulus, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wunderschön, wunderschön formuliert und so motivierend. Und dann sagt er weiter, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, also er kann nie mehr anders als, das ist natürlich sehr begeistert gemeint von ihm, da möchte er auch nie wieder weg aus dieser Gottesüberzeugung, so ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftheit, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Und weiter sagt er, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Mit Heiden ist, sind die gemeint, die nichts mit Gott zu tun haben wollen. Selbst ein Atheist glaubt ja an etwas, nämlich dass er nicht glaubt. Und damit setzt er voraus, dass es etwas gibt, woran andere glauben, diese hohe Institution. Aber es gibt jetzt so viele auf der Welt, die die Gebote missachten und die es einen feuchten Kehricht interessiert, was von uns Menschen jetzt erwartet wird. Und Paulus sagt, ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört. Und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Also er fordert uns hier ganz klar auf, bleibt immer bei euch, auch wenn ihr unter Druck geratet, wenn ihr in Bedrängnis kommt, wenn ihr im Stress seid, wahrt eure Zunge, haltet den Herd eurer Gedanken rein, seid freundlich zum Nächsten, auch wenn ihr nicht dessen Meinung seid, lasst ihn ausreden, respektiert das Gegenüber, wie ihr respektiert werden wollt. Und dann zählt Paulus auf, Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen noch abgeben kann. Tja, das ist dann der richtige Wandel. Oder lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Gnade bringen denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Hier, da denken wieder viele, na bitte, da steht's doch wieder, dass uns vergeben wurde, dadurch, dass Christus gekommen ist und naja, zwangsläufig dann auch gestorben ist, denken viele halt. Aber so wie uns vergeben werden kann und wir anderen vergeben sollen, so hat Gott uns vergeben. In Christus bedeutet, wenn wir Christus folgen. Das heißt, wenn wir die Gottesgesetze beachten, dann vergibt uns Gott auch. Und das hat ja Christus auch uns im Vaterunser gebracht, wo es heißt, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt nichts anderes, als dass uns nur dann vergeben werden kann, wenn wir auch bereit sind, dem Gegenüber zu vergeben. Ja, und weiter schreibt Paulus, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer. Tja, auch hier wieder Achtung, nicht in die falsche Deutung hineingehen. Wachsam bleiben bei solchen Stellen und jeder, der gewohnt war zu sagen, hier steht's doch, bitte genau prüfen. Christus hat uns geliebt, hat sich selbst für uns gegeben, als Gabe und Opfer. Als Opfer, um uns wach zu rütteln. Hier ist die Wahrheit. Ich installiere die Wahrheit Gottes auf dieser Erde. Und dafür nehme ich alles in Kauf. Aber ich fordere euch auf, wascht eure Gewänder selber rein. Versteht ihr? Nichts da von wegen, euch wird alles vergeben, weil Christus am Kreuz gestorben ist. Von dieser wirklich, ich höre jetzt auch auf, das zu beschwören, aber wer das erkennt, wer vielleicht vorher da sich hat in die Irre führen lassen, weil es ja auch von der Kanzel runter gepredigt wird, dass es einem ganz schlecht werden kann. Ich habe es ein paar Mal erlebt, bin dann rausgegangen, weil ich das gar nicht ausgehalten habe. Und wie schwer das für die Christen ist, weil für viele begründet sich überhaupt erst die Selbstverständlichkeit ihres Lebens in Christus darin, dass sie eben genau davon ausgehen. Wir lesen mal weiter. Er sagt weiter, von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Mit anderen Worten, der kriegt die Kurve dahin nicht. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Aus diesem Absatz wird klar, ihr Lieben, dass die Aufforderung an uns, zum Licht hinzustreben, so wichtig ist, denn auch hier wird es wieder heißen, der Zorn Gottes kommt über diese Welt, über die Kinder des Ungehorsams, aber eben nicht über die, die im Glauben und im Gottvertrauen stehen, die ihr Handeln, ihr Denken, ihr Fühlen, ihre Worte, also er spricht ja hier auch von den Worten, genau danach auszurichten versuchen, in ständiger Selbsterziehung. Ja, ja, das hat was mit Arbeit zu tun und mit Knochenehrlichkeit sich selbst gegenüber. Da ist die gute alte Hildegard wirklich eine treffliche Ratgeberin, was eben die Untugenden angeht und wie wir uns von denen befreien können. Geht mal in meinen YouTube-Kanal und gebt Hildegard von Bingen ein. Da habe ich viele Lesungen drin aus den Abendgebeten, die über die verschiedenen Untugenden sprechen und welche Tugenden wir ihnen eigentlich ganz leicht entgegensetzen können, um besser zu werden. Wir gehen nochmal zu Paulus, der sagt, ihr wart früher Finsternis, nun seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Also mit anderen Worten, wenn ihr was entscheidet oder sagt oder denkt, prüft, ob das wirklich richtig ist oder ob ihr da gerade schon wieder dunkle Formen um euch herum bildet, Gedankengebilde, morphogenetische Felder, indem es eben in die falsche Richtung geht. Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Und jetzt sagt er etwas, deckt sie vielmehr auf. Ha! So, also das heißt, wir sollen auch aufdecken. Wir sollen also auch beschreiben, was falsch ist. Deswegen ist es auch richtig, ganz vorsichtig natürlich, immer wieder an die Themen, die falsch laufen, die man geprüft hat, heranzugehen, vielleicht durch vorsichtiges Fragen bei den anderen, nur keinen Druck aufbauen. Aber das Aufdecken gehört in die Zeitqualität jetzt hinein. Und wir können ja sehen, was wir, die wir hier seit über 4 Jahren versammelt sind, eigentlich schon alles erreicht haben, was wir schon alles wissen. Und was dem System richtig zusetzt, daran sieht man die Macht Gottes. Es kommt jetzt alles raus und wir dürfen mitbeteiligt sein. Welch eine wundervolle Aufgabe. Und weiter heißt es, denn was von innen heimlich getan wird, davon aber nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, sagt Paulus. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Und seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Das sind die Schöpfungsgesetze. Und sauft euch nicht voll Wein, sagt Paulus, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater. Alle Zeit, für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und zuletzt seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Also beleiht euch dieser Stärke, beleiht euch dieser Macht. Zieht an, sagt er, die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ja, und wem jetzt gerade hier so ein paar Namen, philanthropische Namen eingefallen sind, der liegt sicherlich nicht ganz falsch. Es wird hier genau beschrieben. Wir müssen es nur übersetzen. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Also man wird stark dadurch, das zeigt er hier. Also wir werden unangreifbar, wenn wir in vollstem Gottvertrauen sind. Und dann sagt er, nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Grüße und Segenswünsche. Friede sei mit den Brüdern und Schwestern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Unvergänglichkeit. Amen.